Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Schön, dass ihr wieder zuhört und mit dabei seid. Heute geht's nämlich um einen Nobelpreisträger aus Bayern oder der zumindest in Bayern gewirkt hat. Es geht um den Wilhelm Konrad Röntgen. Der hat nämlich in Würzburg die sogenannten Röntgenstrahlungen erfunden und dazu ist heute der Schorsch bei mir. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Anhören. Schorsch, grüß dich, habe ich dir.
Servus, Mani.
Ich habe mir gedacht, du bist genau der richtige Mensch für die Folge mit den Röntgen, weil du nämlich genauso strahlst.
Ich wollte gerade sagen, der Mani begrüßt mich heute mit seinem strahlendsten Lächeln.
Ja, das habe ich mir natürlich von dir abgekupfert und ich habe auch schon Röntgenstrahlen erfahren.
Ja, ich glaube, das hat jeder schon mal, oder?
Jeder schon, gell?
Ja, wenn du fliegst, kriegst du auch Röntgenstrahlen.
Ah, aha. Ja, das Interessante ist, im Weltall gibt es so Röntgenstrahlen, ganz viel. Mhm. Und die werden ja auf die Erde aber auch runterkommen, aber das geht nicht, weil da irgend so eine Schicht um die Erde drumherum ist und die beschützt uns vor den Röntgenstrahlen. Aber mit dem Flugzeug kommst du jetzt so weit rauf und dadurch kriegst du auch
ein paar Röntgenstrahlen. Kriegst du eine Portion Röntgenstrahlen ab, ja. Aha. Oh, das wird halt wieder ein sehr physikalisches Thema.
Physikalisch? Ja, mhm. Er war Physiker. Eigentlich ist er, hat er angefangen als Maschinenbauer und dann ist er Physiker geworden.
Ja, ist er naheliegend, oder?
Ja, und das Interessante ist, der hat nicht einmal Abitur.
Der hat kein Abitur?
Nein.
Das siehst du mal, heißt gar nichts, gell?
Das heißt nichts.
Strahlemann und Söhne ohne Abitur.
Und weißt du, warum er kein Abitur hat?
Nein.
Weil er Ehrenmann war.
Weil er so verstrahlt war.
Nein, das war er erst später. Ja, der hat dann natürlich auch Selbstversuche gemacht und so. Und kann sein, dass das auch was mit seiner Todesursache zum Tor gehabt hat. Aber dazu kommen wir später. Der ist in Nordrhein-Westfalen geboren, im heutigen Remscheid. Mhm. Da hat er aber bloß 3 Jahre gelebt, quasi die ersten 3 Jahre, weil da seine Familie gelebt hat. Und dann sind sie umgezogen. Interessant ist jetzt aber auch, dass die Stadt Remscheid, Lennep heißt das ganz genau, der Ortsteil, wahnsinnig viel Werbung macht mit ihm, mit weil Röntgen. Er natürlich so ein berühmter Sohn der Stadt ist, aber eigentlich hat er da wahrscheinlich bewusst gar nicht viel mitgekriegt von der Stadt.
Mit 3 Jahren? Nein, da wäre er noch gar nicht gewusst, dass er Maschinenbauer wird, geschweige denn, dass er ein besonderes Verhältnis zu Strahlen hat.
Ja, nein. 1845 ist er geboren und dann sind die Eltern eben, wie er 3 Jahre alt war, nach Holland gegangen. Die Mutter war eine Holländerin, wahrscheinlich hat das deswegen was auch damit zum Tor gehabt. Und der Vater war ein Tuchfabrikant und Tuchhändler.
Mei, das sind immer so schöne Berufsbezeichnungen, oder?
Tuchfabrikant, Tuchhändler,
ja. Wenn du auf unserem alten Nordfriedhof spazieren und wenn du dann so die Grabinschriften anschaust, dann hat sie ja, also die, weiß ich gar nicht, wie lange das da schon immer bestattet wird. Und dann haben natürlich da auch Frauen bestattet und dann steht halt da frei, was weiß ich, Reichsbahn-Lokomotivführersgattin.
Genau.
Also früher war ja die Frau Doktor. Das ist also quasi dein Stand der Heirat.
Ich finde das auch irgendwie schön, wenn da die Berufe weil drauf sind, weil es sagt ein bisschen was. Also man weiß ein bisschen mehr über die Person, wo da drinnen liegt.
Man kriegt gleich so ein Beutel, gell?
Finde ich schon. Ich meine, es gibt andere, die sagen, ja, was soll in die Angeberei mit den Berufen und Titeln und so. Aber mein Gott, wenn man so halt hat, dann hat man es, gell?
Tuchfabrikant. Wenn ich jetzt Tuchfabrikant war, glaube ich, das darf ich mir überall hinschreiben lassen. Ich finde Tuchfabrikant, das ist doch schön.
Tuchfabrikant. Gibt es wahrscheinlich kaum mehr in Deutschland oder kaum mehr, weil ja die Textilindustrie dann abgewandert ist.
Ja, ich glaube ein paar, weiß ich nicht, gibt es bestimmt nur so Nischenprodukte, die jetzt, aber der Großteil wird.
Der Großteil wird aus dem Ausland. Wird in Asien viel produziert, da Textilindustrie. Dann hat er seine Schulzeit in Holland da verbracht und wollte dann auch Abitur machen. Er ist da dann auf Privatschulen auch gegangen, ist doch aus einem privilegierten Haushalt ja auch gekommen. Und dann haben sie ihn aber von der Schule geschmissen.
Oha, weiß man warum?
Man weiß warum. Es hat eine Karikatur über einen Lehrer gegeben. Und dann haben sie ihn bezichtigt, dass er das war.
Und war das?
Er war es nicht. Aber er wollte auch denjenigen nicht ausliefern, der es war.
Das ist aber eine sehr, wie soll ich sagen, große Geste.
Gell?
Also dann in so einem jungen Alter zu sagen, nein, ich bleibe da jetzt meinem Spätzle oder meinem Mitschüler. wie sagt man, loyal?
Loyal? Ja. Ist krass, gell?
Ja, das also beeindruckt mich.
Ist schon wirklich der Wahnsinn. Nur dazu, wie man sich vorstellt, bei dem, der wollte Wissenschaftler werden. Also das wärst du bei seinem Lebenslauf sehen, der ist so geradlinig auf das zugegangen und hat das verfolgt. Da gibt es nichts anderes. Das war ein Wissenschaftler geworden. Und da brauchst du das Abitur auch.
Ja, eigentlich schon. Ja. Aber umso besser, dass er dann halt auch ohne Abi seinen Weg gegangen ist. Mhm.
Jetzt ist die Frage natürlich, wie er das geschafft hat.
Ja, das musst du jetzt verzeihen, Mani.
Weil er ist in Holland natürlich nicht zulassen worden zum Studium, weil er kein Abi nicht gehabt hat. Mhm. Dann hat er sich als Gasthörer eingeschrieben.
Ja.
Und da hat er dann Biologie, Mathe, Physik, Chemie, hat er sich so gehört.
Genau meine Lieblingsfächer, ja.
Ja, da war er aber nicht lang und dann ist er in demselben Jahr, 1865, also da war er dann 20 Jahre, ist er in die Schweiz gegangen, weil er nämlich von einem Schweizer an der Uni erfahren hat, dass man in der Schweiz auch studieren darf, ohne Abitur. Man muss ja die Aufnahmeprüfung schaffen. Und da hat er dann eine Sondergenehmigung gekriegt und hat in der Schweiz zum Studieren
angefangen. Ja, finde ich super. Das sollte man halt auch so machen. Es geht ja mittlerweile, gell, dass du ohne Abi studierst?
Ja, das geht, aber da muss man noch Zusatzprüfungen machen,
oder? Genau, du musst jetzt mit einer Prüfung beweisen, dass du studieren kannst.
Ja, ich finde das sowieso, dass drauf ankommt, was du kannst, was du drauf hast und jetzt halt nicht den Titel oder Abschluss. Also jetzt nicht zum Song, dass die Abschlüsse alle ein Krampf
sind. Nein, das überhaupt aber nicht.
Dienen ja nur so viel, um zu beweisen, dass jemand
kann. Genau, das ist ja quasi der Eintrittskarten, aber wenn es jetzt jemanden hast, der total talentiert ist, der passioniert ist und der dann sagt, ich möchte das machen, dann finde ich es nur gut, wenn man sagt, ja, jetzt machst du eine Prüfung, zeigst, dass du das drauf hast und dann erst das studieren.
Ja, genau, und das haben die Schweizer nämlich auch gesagt. Der hat viel Vorwissen gehabt und das hat er darlegen können und dann haben sie noch zulassen. Dann hat er Maschinenbau studiert an der ETH, an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, wie es heutzutage heißt, ist eine sehr berühmte Uni in Europa. Mhm. Und da hat er dann auch promoviert. Mhm. Und an der Uni in Zürich, hat er dann auch seinen Mentor getroffen.
Okay, also weiß man, wer das war?
Das weiß man. Jeder, der ja irgendwas wert, hat in der Regel einen Mentor. Also ohne geht es eigentlich gar nicht. Gell? Und sein Mentor war der Kund.
Der Kunterbund.
Ich würde sagen, der Kunterbund tickt. Nein, das war, der hat tatsächlich. Stell dir
vor, wenn der Gunterbund heißt.
Der hat August Kund geheißen.
August Kund.
Der hat dann, wie das fertig war mit der Promotion, das hat insgesamt 5 Jahre gedauert, war er 5 Jahre in Zürich.
Mit Studium und Promotion 5 Jahre.
Wahnsinn, gell?
Boah, Wahnsinn.
Ja. Damals ist er noch schneller gegangen. Ich weiß das noch mit. Wenn du so alte Sachen liest, zur Zeit von Goethe oder so, die, wo da Jura studiert haben, das heute studieren sie wie viele Jahre? 5 Jahre oder was?
Ich glaube 7 Jahre mit den, machst du erst das Staatsexamen und dann das zweite Staatsexamen und dann hast du noch Ref. Ich glaube, das sind 7 Jahre.
Und früher war das, da waren sie bloß ein paar Jahre.
Ja, hat es nicht so viel recht
gegeben. Dann warst du fertig.
Ja.
Dann warst du fertig. Wahrscheinlich warst du schon da einer von den Besseren, wenn du es überhaupt da hingeschafft hast. So weit.
Ja, und dann noch abgeschlossen.
Und dann noch fertig geworden. Dann ist er eben mit dem Professor nach Würzburg gegangen.
Mit dem Kund.
Mit dem August Kund. Mhm. Der hat sein Talent erkannt und hat ihn dann mitgenommen. In Würzburg war er dann sein Assistent und er hat dann Physik noch zusätzlich studiert, Aufbaustudiengang.
Wahnsinn.
Weil der Kund ihm nämlich dazu geraten hat.
Mhm. Als sein Mentor hat er gemeint, du kannst das, du sollst das machen.
Genau. Dann hat er Physik eben studiert, hat das auch fertig gemacht. Und dann wollte er natürlich habilitieren. Mhm. Also er wollte Professor werden. Und dann haben die in Würzburg gesagt, ja, Moment einmal, du hast ja kein Abi.
Nicht dein Ernst.
Doch.
Ein Geschmarrn.
Jo.
Das gibt's ja nicht.
Jo. Er hat dann in irgendeinem Briefwechsel das er so beschrieben, dass, wie war das vorsichtig formuliert, so ungefähr, die bayerische Verwaltung ist da etwas unflexibel in der Angelegenheit.
Da hat es jetzt nicht so viel geändert, wenn man das mal so sagen darf.
Ja, in Bayern braucht man da noch Abitur?
Nein, in Bayern kannst du ja ohne Abi studieren.
Aha.
Ich weiß halt von den Lehramtsstudenten, jetzt, wenn du sagst, du hast in NRW Lehrer studiert, dann kannst du in Bayern nicht einfach arbeiten als Lehrer, weil das erkennt das Bayerische Kultusministerium erkennt deinen ausländischen, Anführungsstrichal, Abschluss nicht ab. Also die möchten nicht an, die möchten halt gern, wenn du Lehrer wärst in Bayern, dass du dann auch in Bayern studiert hast. Gibt es mit Sicherheit Ausnahmeregelungen?
Genau, wenn es gerade auch brauchen. Es gibt immer so Zeiten, wo Lehrermangel ist, dann holen sie wieder alle.
Genau.
dann machen sie ja sogar einen Bock zum Gärtner. So ungefähr. In Zürich war er dann bloß 2 Jahre eben. Deswegen, sein Professor, der Kund, ist dann nach Straßburg gegangen und da ist er dann mitgegangen nach Straßburg.
In Würzburg war er nur 2 Jahre, oder?
In Würzburg war er nur 2 Jahre.
Weil du gesagt hast, Zürich.
Au, Entschuldigung, da habe ich mich verschmerzt. In Würzburg war er 2 Jahre und dann ist er nach Straßburg gegangen mit seinem Mentor. Dann war er da auch wieder Assistent bei ihm eben und hat dort in Straßburg aber habilitieren können.
Da ist er gegangen, okay.
Da ist er gegangen, Gott sei Dank. Dann war er Privatdozent und er ist dann auch noch in Stuttgart, hat er dann, ist er quasi außerordentlicher Professor geworden, hat da ein bisschen lehren dürfen. Und den ersten ordentlichen Ruf als Professor, den hat er dann in Gießen gekriegt.
In Gießen.
1879, lass uns ausrechnen, da war er 34 Jahre. Mhm. Mit 34.
Das ist ja schon ist respektabel.
Doch ja. Auch recht jung, gell?
Ja.
In Gießen hat es ihm super taugt. Da war er 9 Jahre und er hat da gute Freundschaften geknüpft. Das hat er ja, hat ihm wirklich einfach gefallen, was man so mitgekriegt hat. Das war ein großer Naturliebhaber auch immer. Da ist er da zur Jagd gegangen, da im Hessischen, oder hat auch so Naturausflüge gemacht. Und dann irgendwann, und zwar nach 9 Jahren eben, ist er nach Würzburg wieder zurückgegangen.
Als Professor dann, oder?
Als Professor. Mhm. Der Prinzregent Luitpold hat im Jahr 1888 gesagt, er wird jetzt Professor in Würzburg. Sauber,
der hat es erkannt.
Mhm. Der ist in Gießen davor schon gern gewesen, weil sie ihm das Labor ausgebaut haben.
Mhm.
Und da war schon klar, dass irgendwann war dann klar, okay, der kann was, der macht was.
Der bringt was.
Der hat viele Experimente gemacht und nach Würzburg ist er dann gekommen, weil... Mir macht es den Eindruck, weil es da noch besser war vom Labor her.
Von der Ausstattung.
Von der Ausstattung her.
Ja, da, wer war denn das jetzt? Also die Bayern haben ja schon immer recht viel Geld ausgegeben für Lehre und Forschung. Und gerade zu der Zeit war das ja fast schon Prestige-Sache, dass man halt für die Wissenschaft viel gemacht hat.
Mhm. Ja, und Gott sei Dank haben sie da was gemacht. Also es hat auch andere Zeiten gegeben, wo die Wissenschaft ein bisschen hinten war in Bayern, aber da im 19. Jahrhundert ist dann schon
aufgegangen. Sind
auch
immer so Zyklen, ja.
Sind auch immer Zyklen, ja. Ja. Und da hat er dann so ein bisschen umeinander geforscht und dann Experimente gemacht und irgendwann hat er dann, er war eigentlich ein Gasforscher, würde ich jetzt bald sagen. Ja, seine Doktorarbeit war schon übers Gas, hat er irgendwas untersucht und dann hat er so ein Gas Birndl quasi gehabt.
Mhm.
So ein Glasbehälter, so eine Kugel, so ein Birndl, sage ich, war das. Und da hat er einen Strom durchgejagt.
Und das hat dann gleicht.
Und das hat dann gleicht. Das war schon bekannt. Also es gibt ja Gaslicht und so. Das ist ja, wobei beim Gaslicht weiß ich gar nicht mehr, ob das durchs Verbrennen war. Nein, aber das leicht, wenn du durch bestimmte Gase halt einen Strom durchleitst.
Also, je nach Gas hat das eine gewisse Farbgebung dann.
Genau, Farbgebung, Leuchtstärke und dann kommt es natürlich auch auf die Energie drauf, wo du da durchjagst. Und irgendwann hat er dann in der Nacht, also der ruft dann spät abends noch geforscht, hat er dann gemerkt, da ist bei ihm am Tisch dort so ein Platten gestanden. Und auf einmal denkt er sich, was schimmert denn da so komisch? Und dann hat er irgendwie gecheckt, das ist was, da ist jetzt auf irgendwas gestoßen.
Das stellen wir so interessant vor.
Das hat er noch nicht gecheckt. Das war so, ich weiß nicht mehr, was das Material war, aber eine Platte, die wo das quasi wiedergegeben hat.
Mhm.
Und dann hat er gemerkt, irgendwelche Strahlen müssen da ausgesetzt werden. Und dann hat er da so umeinander experimentiert und dann hat er sich eingeschlossen in seinem Labor, weil er eben gewusst hat, er ist da irgendwas Heißem auf der Spur. Und er war ein sehr gründlicher Wissenschaftler. Der hat mit 20 das erste Mal was publiziert, in seinem ganzen Leben 60 Sachen.
Wahnsinn, okay.
Aber das war immer alles abgesichert. Mhm. Also der hat jetzt nicht irgendwie schnell.
Sondern fundiert.
Fundiert, alle Seiten beleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat er dann auch gedacht. Dann hat er sich da wochenlang eingespart, hat dann verschiedene Sachen getestet. Dann hat er einfach Bücher genommen, hat zwischen der Lampen und zwischen der Platten Bücher hier da, dann hat er Holz dazwischen rein da und hat lauter verschiedene Sachen probiert und das ist immer durchgestrahlt. Und dann hat er das gecheckt, dass da irgendwas krass unterwegs ist.
Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, für uns ist jetzt, also jetzt sind wir nicht so ganz fundiert unterwegs, aber für uns ist das Prinzip der Strahlung ja eigentlich so, da würde ich mal sagen, geläufig. Das haben wir, irgendwie haben wir da Vorstellung davon.
Ja.
Und wenn du jetzt, das versuche ich mir gerade vorzustellen, wenn du jetzt also Wissenschaftler bist, mhm, und kommst auf sowas, da bist du wahrscheinlich voll, voll neugierig und voll aufgeregt. Du betrittst ja Neuland.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube, dass das schon der Wahnsinn ist. Wenn du mal für damalige Zeiten dir überlegst, eigentlich ist es ja heute noch krass, aber heute sind wir es ja schon gewohnt, du kriegst ein Bild von deinem Körper, wo nur die, sagen wir mal, Knochen zum Beispiel drin sind.
Boiling.
Das ist krass.
Hast du dann nur bei deiner Recherche rausgefunden, wie es weitergegangen ist?
Ja, er hat, wie gesagt, zuerst unter Verschluss gehalten, mhm, dann hat er das alles abgesichert, mhm, er hat dann auch Experimente gemacht und hat dann zum Beispiel die Hand von seiner Frau, hat er, also es gibt ein Foto von der, oder Foto, kann man da Foto sagen, also so ein Röntgenbild von der Hand von seiner Frau, da sieht man genau die Hand und einen Ehering. Mhm. Und die hat er damals 15 Minuten bestrahlen lassen.
Ja, und da war es halt nicht nur irgendwie blablabla Gattin, sondern da war es halt auch mittendrin. Gell?
Die war mittendrin, ja, damals, das war ja neu, damals haben sie noch nicht gewusst, dass das, mhm, auch schädlich ist. Er hat das alles abgesichert, dass das alles passt, dann hat er es schnell geschrieben und dann so schnell wie möglich publiziert und an alle Kollegen verschickt. Also die Info hat er relativ schnell verschickt dann.
Dass er was gefunden hat.
Aber ihm ist um die Forschung gegangen. Ihm ist jetzt nicht drum gegangen, dass er Geld macht.
Sondern einfach um den Erkenntnisgewinn.
Genau, ist um den Erkenntnisgewinn gegangen. Er hat es nicht patentiert.
Er hat es nicht patentiert? Nein.
AEG hat auch gefragt, ob man es nicht patentieren soll, weil das ist ja ein Wahnsinnsgeschäft. Weißt du, was das heute alles für Anwendungen hat? Und dann hat er gesagt, nein, er will es nicht patentieren, weil er sieht das, dass das nicht ihm speziell gehört, sondern das ist ein Wissen, das die Menschheit haben soll und das da frei zugänglich sein soll. Und
da zeigt sich wieder seine Größe, die wir am Anfang ja schon gehört haben, wie er seinem Klassenkameraden gegenüber so loyal war.
Gell, schon
also krass. Bewundernswert.
Ausgelacht hat ihn ja der Thomas Alva Edison, weil der gesagt hat, was ist denn das für ein Depp, kann so viel Geld machen und gibt es einfach so her. Wenn es nicht so gewesen war, dann, das ist immer, wenn du was patentieren lässt, dann darf es ja nur derjenige verwenden, ja, zumindest kommerziell, der wo das Patent zahlt.
Ja.
Aber ansonsten war es vielleicht nicht so schnell so verbreitet gewesen.
Oder anders. Aber wahrscheinlich halt, ja, wenn es zugänglich ist, klar, dass sie dann mehr auf den Zug aufschmeißen und, oder an den Zug auf, wie sagt man, ohne hingen und weitermachen. Mhm.
Jetzt muss ich dir das Datum nochmal ganz genau sagen. 1895. Er hat das dann auch vorgestellt vor verschiedenen Gesellschaften. Er hat ja die X-Strahlen genannt.
Er selber. X-Ray sagt man halt nur.
Auf Englisch ja. X-Rays. Ja. Und in dem deutschen Wissenschaftszirkel, da hat er einen Vortrag gehalten und hat sein Experiment eben vorgezeigt, wie das funktioniert. Und die Leute waren so begeistert. Und dann hat sofort einer danach gesagt, okay, die Strahlen, die heißen Röntgenstrahlen. Und dieses Gremium oder die Gesellschaft hat dann sofort gesagt, ja, das sind Röntgenstrahlen. Er selber hat es nicht so bezeichnet, aber eben die Leute. Was auch zeigt, dass er bestimmt kein Depp war, kein Arschloch. Nein. Weil sonst darf man das nicht. Die waren da hellauf begeistert, richtig. Die Leute.
Hat er dann nur bestimmte Strahlen? Jetzt kommt mein gefährliches physikalisches Halbwissen.
Und da das trifft auf gefährliches physikalisches Halbwissen bei mir, ja. Ja,
wunderbar. Also fundierte Fakten bei Bayern absolut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah ja, genau. Hat er dann nur eine gewisse Sorte von Strahlen entdeckt oder hat er dann schon entdeckt, dass es verschiedene Strahlen gibt? Weil irgendwas ist mir da im Kopf mit Alpha, Beta und Gamma-Strahlen. Genau. Hat er das schon klassifiziert?
Also er hat gewusst, dass es unterschiedliche Strahlen gibt. Mhm. Das Licht ist ja quasi auch Strahlung. Mhm. Und dass viel Strahlung sich ändert eben mit der Energiezufuhr, die wo du reintust. Mhm. Und das hat er schon gewusst auf alle Fälle, dass das ein bestimmter Bereich war an, ich weiß jetzt nicht, sagt man Frequenz dazu, an dieser Strahlungsintensität. Falls eine Frage kommt, es sind keine Gammastrahlen, das ist in diesem Bereich unter den Gammastrahlen. Aber genau, wie gesagt, er hat es gewusst, dass es unterschiedliche Strahlungen gegeben hat, genau.
Und hat, jetzt warte mal, 1895 hat er es entdeckt und gelebt, mhm, hat er bis 23.
Genau.
Wie ist es dann weitergegangen mit den Röntgenstrahlen?
Ja, als erstes einmal ein bisschen kurios.
Verzeih.
Weißt du, was die Leute damals gemacht haben? Also, es hat eine Behandlung gegeben und da hat es geheißen, wenn du Kopfschmerzen hast, dann bist du zur Behandlung gegangen und eine Viertelstunde Röntgenstrahlen auf den Kopf und dann ist es wieder besser geworden. Also das ist nicht auf seinen Mist gewachsen, aber die Leute haben es gemacht. Es war zudem ein Party-Gag in gewissen Gesellschaften, da haben sie so einen Apparat dort gehabt, da haben sie die auf der Party halt selber gerönt, die
Leute. Du, das mal bei der nächsten Party auch.
Aber vielleicht mit MRT-Strahlen.
Ja, das ist halt, weißt du, halt machst Selfies und früher machst du die
Röntgenbeulen. Du, lustig ist das schon. Also ja. Lustig schon, kann man schon vorstellen. Selbst damals haben sie sogar schon Angst gehabt, oh, ist jetzt dieser Nacktscanner. Also die haben wirklich gedacht, ja scheiße, jetzt kann der da irgendwie durchschauen und da sieht man das leider so. Auch damals war das schon mit den Nacktscanner.
War schon ein Thema, das zieht sich durch.
War schon ein Thema.
Das, hat man das dann, nein, Nacktscanner hat man das wahrscheinlich noch nicht genannt. Das hat ja wahrscheinlich, die Apparatur hat irgendwie so Konrad, bla bla bla, Durchleuchtungsapparat oder irgend sowas geheißen, oder?
Ja, oder einfach Röntgengerät oder so. Vielleicht hat es ja so geheißen.
Ja, zu der Zeit hat man immer alles mit Apparat bezeichnet. Also das Telefon war ja der Fernsprechapparat.
Ja, genau.
Oder der Rasierapparat.
Ja, genau. Ja, stimmt schon. Da waren alles Apparate. Wie es weitergegangen ist, fragst du. Mhm. Er hat dann nur ein paar Jahre, 5 Jahre in Würzburg weitergearbeitet, als Professor eben. Und dann ist er nach Minger gegangen. Und da war er dann den Rest seines Lebens. Das waren dann nur 23 Jahre. Da war er zuerst an der Uni und war relativ lang an der Uni, also erst ein paar Jahre vor seinem Tod, hat er aufgehört.
Weiß man, welcher noch, dass er war in Minger?
Da das Anfang des 20. Jahrhunderts war, muss das ja fast die heutige LMU sein, oder?
Ich überlege jetzt auch gerade, wann die TU gegründet worden ist.
Die TU, glaube ich, ist jünger.
Ja, die LMU ist ja schon 1472 in Ingolstadt gegründet worden und ist dann mal umgezogen nach
Landshut.
Genau,
nach Landshut. Ich weiß ja gar nicht, ob es in Landshut als erstes war und dann nach Ingolstadt, aber ja, in die zwei genau, Städte
war. Genau, dann ist halt im Zuge von dem, wir bauen Minger aus zu der Metropole und Wissenschaft und alles findet da seine Heimat, ist ja die LMU umgezogen von Landshut nach Minger.
Genau. Ich habe gelesen, es war das irgendwie Physikalisches Institut oder irgendwie so ähnlich hat das geheißen. Aber ob das die heutige LMU ist oder TU, weiß nicht, wann TU gegründet
wurde. Das ist eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, wenn sie etwa weiß, dann soll er sofort anrufen.
Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt.
Dass sie etwa anrufen.
Dass sie etwa anrufen. Da war man am Anfang ganz narrisch damit, dass sie etwa anrufen. Bisher hat nie etwa angerufen und dann hat sie es irgendwie verlaufen.
Nein, bisher Schreimdienst, Leute.
Schreimdienst, ja.
Schreimdienst, aber angerufen hat noch keiner. Gut, ich weiß nicht, oder vielleicht habe ich mal einen Anruf verpasst, das kann ja auch sein.
Also war das Sekretariat nicht besetzt?
Nein. Mm-mm. Er hat ja dann einen Adelstitel gekriegt vom Prinzregenten.
Jetzt würde ich gerade sagen Sir, aber das ist die falsche
Nein, er hat einen Verdienstorden gekriegt und da war auch ein Adelstitel mit dabei. Den Orden hat er genommen, einen Adelstitel hat er abgelehnt.
Sonst hätte er von Röntgen geheißen.
Dann hätte er geheißen Ritter von Röntgen.
Ritter von Röntgen.
Vielleicht hat er sich gedacht, das hört sich nicht so gut an. Vielleicht ist Wilhelm Konrad einfach schöner gewesen.
Das ist schon, Wilhelm Konrad ist eigentlich echt schön.
Ist schon ein schöner Name, ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Man sieht ja, dass das wirklich eingeschlagen ist in der Fachwelt. Darauf aufbauend auf seine Forschung ist dann die Radioaktivität auch entdeckt worden. Mhm. Die Strahlung ein bisschen her. Marie Curie und die anderen zwei, die noch dabei waren, glaube ich, haben dann da auch noch einen Nobelpreis gekriegt für das. Also ohne die Grundlagenarbeit von den Röntgen war auch die anderen nicht drauf gekommen. Oder wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Und er hat einen Nobelpreis gekriegt. Das 1901.
Das hätte ich jetzt sogar gewusst, meine.
Ehrlich? Mhm. Und warum?
Weil ich mir mal die Nobelpreisträger eingezogen habe. Wer was wann gekriegt hat.
Er war der erste Nobelpreisträger für Physik.
Genau.
Weil da hat der Alfred Nobel das gerade vorher ausgelobt gehabt.
Und dann hat er gleich abgeräumt.
Und dann hat er gleich abgeräumt, ja genau.
1901.
Da hat es 50.000 Kronen, wenn ich mich recht erinnere, gegeben.
Geld halt.
Hat er aber an die Uni Würzburg gleich überwiesen.
Ach, an die Uni Würzburg?
Mhm. Damals war er ja, also den Durchbruch hat er in Würzburg gehabt und er hat es dann an die Uni Würzburg überwiesen.
Damit sie dir wieder gescheite Professoren leisten können.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. er hat es auch leisten können, muss man sagen, weil in der Zwischenzeit ist sein Vater gestorben und da war er, wie habe ich gelesen, zweifacher Millionär.
Ja gut, wenn man Tuchfabrikant war.
Ja.
Und wie du vorher schon gesagt hast, der war auf einer Privatschule, das war jetzt ja auch nicht so gang und gäbe. Mhm. Gehört schon ein bisschen ein Flunz dazu.
Ja, da gehört ein Flunz dazu. Er war ja verheiratet auch zwischendrin. Ich glaube, dass er ein recht Mensch war, der wo auf seine Wurzeln bedacht war. Mhm. Weil witzigerweise hat er diese Frau, das war eine Züricher Wirtstochter, die hat er aber in Holland geheiratet, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist.
Schön. Und dann haben sie noch Minger gezogen.
Und dann, wie gesagt, diese ganzen Stationen da vorher, aber da sind sie dann noch
Minger gezogen. Also, was ich wissen wollte, ob die Frau dann auch lebenslang bei ihm dabei
lebenslang,
war?
Lebenslang, okay. Bis zu ihrem Lebensende.
Bis zu,
sie ist ein paar Jahre vor ihm gestorben. Okay. Und die haben sich in Minger gemütlich gemacht auf alle Fälle, haben in Weilheim unten dann so ein Ferienhaus gehabt, das wo immer mehrer dann zum Hauptwohnsitz geworden ist. Und da haben sie halt Ausflüge gemacht. Er war gern beim Jung und er ist gern gewandert. So eine Sachen haben die dann betrieben. Also die hat sich schon gut gelassen. Er war aber auch so, dass wenn er sie irgendwo verbohrt hat, dann hat zum Beispiel seine Frau, fragt er dann irgendwas, der hat ihr nicht geantwortet. Der war da voll drin. Welt drinnen und da hast du anscheinend gar nicht Ansprecher brauchen.
Einfach so, ja, es gibt manche Leute, die da so in dem Thema, wie sagt man da, vom Thema eigentlich schon fast aufgefressen werden, gell?
Ja.
Und überhaupt nicht zugänglich sind.
Ja, ist, glaube ich, ist aber auch was Schönes, wenn du in irgendwas so drin bist, dass du gerade nichts anderes mehr siehst, überhaupt was zum haben, was dich so verleitet. Das, glaube ich, ist was Schönes.
Und dass man halt ohne Ablenkung ist. Also ich glaube, dass das schon so eine Krankheit von uns ist, dass wir uns, also unserer Zeit, dass wir uns halt durch jeden Schmarrn ablenken lassen.
Stell dir mal vor, damals, vor 150 Jahren, hätte es Netflix gegeben.
War das wahrscheinlich
nicht gegeben. vielleicht hätte es das gar nicht gegeben dann damals.
Oder anders.
Eine Sache hat mich total überrascht, weil das war so ein Zielstrebiger. Das war irgendwie, der sein Plan, den hat er verfolgt, Professor zu werden. Mhm. Der hat gesagt, okay, ich habe kein Abi nicht, das ist ein bisschen blöd, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und den Weg haben wir gerade gesehen, wie er es dann geschafft hat zum Professor. Aber wie er dann gestorben ist, hat er verfügt, dass alle seine Aufzeichnungen vernichtet werden.
Nicht der Ernst.
Jo.
Alles.
Ja, und das ist dann auch gemacht worden.
Aber man hat keine Kopie noch gefertigt.
Nein. Die haben dem Wunsch entsprochen.
Okay. Das überrascht mich total, weil das ist schon fast fahrlässig. Das ist ja wie Bücher verbrennen.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Auf der einen Seite entwickelt er da quasi entdeckt die Röntgenstrahlung und entwickelt den Apparat dazu und patentiert es nicht. Aber dass die ganze Menschheit was davon hat und auf der anderen Seite sagt er, alles muss vernichtet werden. Das hat mich schon auch gewundert.
Weiß man, was ihn dazu motiviert hat, was da sein Gedanke dazu war?
Habe ich überhaupt nichts gelesen. Ne?
Das hätte man besser durchleuchten müssen.
Ne? Ja, vielleicht. Aber mein Gott, vielleicht hat er gesagt, 60 Publikationen, das gelangt. Auf der anderen Seite, vielleicht passt es auch in dieses Schema ein, dass bevor er es veröffentlicht hat, hat er alles überprüft und alles sicher gemacht.
So ein Kontrolletti, dass er halt einfach immer sein Wissens, wie soll ich sagen, den Erkenntnisgewinn halt immer gesichert haben wollte und das nicht gesehen hat, wenn er jetzt nicht mehr da ist, dass keiner mehr drauf schaut.
Genau.
Ah, das kann sein. Oder ist er dann schon wieder, also die schillernde Persönlichkeit und wenn dem so war, dass er so einen Kontrollwahn gehabt hat.
Ja,
meine Herren.
Du sagst, es ist Kontrollwahn, aber ja.
Verantwortungsgefühl.
Ob es Kontrollwahn ist. Ja. Weiß ich, was machst du, wenn du irgendwann mal stirbst?
Lass du wirst auch alle meine Aufzeichnungen vernichten lassen.
Habe ich mir auch gedacht, durch das, dass er es nicht selber vernichtet hat, weil wenn du ja nicht willst, dass irgendwie in andere Hände kommt, dann darfst du es ja selber vernichten. Aber das zeigt, oder habe ich mir gedacht, das zeigt, dass er bis zum Schluss an irgendwas gearbeitet hat.
Mhm.
Weil sonst hätte er es ja selber schon vorher verbrennt oder kaputt gemacht, oder?
Was da vielleicht noch gekommen war.
Der wird länger gelebt hätte.
Den Fakt, den finde ich total überraschend. Also das passt überhaupt nicht so in die Persönlichkeitsstruktur.
Ist schon wirklich interessant.
Oder vielleicht schon, aber ich finde es überraschend.
Mhm.
Da, Manni, wenn du sowas erzählst, dann bin ich mir ganz ohr.
Du, dann lasst mir mal den Wilhelm Konrad in Ruhe und schauen wir uns mal kurz an, was eigentlich heutzutage mit seiner Erfindung gemacht wird und warum die Strahlung schädlich ist.
Also was heute noch gemacht wird, mir fällt jetzt spontan ein, dass man am Flughafen immer nur das Gepäck röntgt.
Genau.
Oder durchleuchtet. Ich weiß gar nicht, ob man das, ob das immer noch. Nein, wahrscheinlich gibt es ja schon neue Technik, aber das hat man lange so gemacht.
Ich habe im Zusammenhang, in die Richtung bin ich nicht so tief gegangen, ich habe im Zusammenhang mit den Nacktscannen da so ein bisschen nachgeschaut.
Das lasse ich gar nicht los, das Thema.
Ich finde es krass, wenn du im Internet schaust, da gibt es ja ein paar Beutel, ich finde es krass, wie detailliert das die teilweise sind.
Die Nacktscanner?
Ja, ja. Weil es am Anfang geheißen hat, nein, man sieht da nichts, es ist bloß grob, ob irgendwie da etwas versteckt. Es kommt darauf an, wie er eingestellt ist, welcher das ist, da sieht man schon wirklich. Also
Sachen, die man nicht sehen
kann. Und die Genitalien dort und je nachdem, wie fein dass das eben eingestellt ist. Da wären auch, je nach Scanner, man kann es von außen nicht sehen, habe ich erfahren, man kann auch da Röntgenstrahlen zum Teil hernehmen.
Ah, und das wird dann auch gemacht?
Ich weiß nicht, ich habe nicht recherchiert, welche Hersteller das verwenden. Ich vermute mal, dass das mit der Strahlung auch so ist, weil du kannst dann mit jeder Frequenz kriegst du ein anderes Beutel. Und wenn du mehrere verschiedene Sachen sehen magst, dann vermute ich mal, brauchst du unterschiedliche Frequenzen.
Dass du das rausarbeitest.
Genau, dann kommt der Beutel zusammen und oder viele einzelne Beutel entstehen dann bei den unterschiedlichen Frequenzen und die vermute ich mal, legst dann zusammen auf ein Gesamtbild.
Ja, und dann hast du diesen fast so dreidimensionalen Effekt.
Genau, dann hast du es dreidimensional. Also genau, am Flughafen sagst du, die Scanner, möglicherweise, man weiß nicht.
Und ja, halt im Krankenhaus.
Im Krankenhaus.
In die Arztpraxen.
Lastwagen werden
gerönt. Lastwagen? Ja. Mhm. Ob sie irgendein Schmuggelgut dabei haben?
Ja, bis du einen Lastwagen durchsuchst und teilweise müsstest du das ja auch zerstören, ob in die Bordwand irgendwas drin ist. Mhm. Also die müsstest du ja kaputt machen, dass du reinschauen kannst. Und da gibt es so Scanner. Und die fahren dann quasi um den
Ummer
und dann kannst du es entdecken.
Das ist der Partyapparat für die Zöllner.
Ja, genau, die haben da richtig viel Spaß. Materialprüfung, was ganz wichtig
ist. Ah ja, also so Mikrobruchstellen und so weiter.
Genau, ob da irgendwie was nicht ganz dicht ist, ob es nicht sauber gearbeitet ist, solche Sachen siehst du alle in Röntgenverfahren zum Beispiel auch. Gibt es natürlich noch viel, viel mehrere Anwendungen. CT, weil das ist auch etwas, was manche Leute überlegen. CT, Computertomographie, ja, ist quasi mit Röntgenstrahlung.
Da gibt es ja nur das MRT, das war mit Magnetresonanz, gell?
Genau, und darum ist Magnetresonanz halt gesünder, weil das keine Röntgenstrahlen mit sind. Und jetzt kommen wir zu den zweiten, warum das Röntgenstrahlen so schädlich sind. Also die haben es im Laufe der Zeit, die Verfahren natürlich verbessert, dass es halt weniger schädlich ist, aber die Röntgenstrahlen sind ionisierend.
Oh, hört sich gut an, gell? Heute hier Intelligenzbestie.
Also nicht isotonisch, ionisierend. Und ionisierend, das heißt, die Strahlung kann ja quasi durch den Körper durchrennen. Und die co-ionisierend bedeutet, dass die von Atomen oder Molekülen Elektronen ausschießen können und dadurch den Zustand von denen verändern.
Ja, das ist natürlich nicht so gut, ja.
Genau, wenn du jetzt sagst, du schießt durch den Körper Strahlungen durch, die wo da eben bis zum Atom runter, die irgendwas ändern, kann vermutlich was an der DNA kaputt machen oder sonstige Sachen.
Ja.
Ob er deswegen an Darmkrebs gestorben ist, weil er selber so viele Versuche gemacht hat, also Krebs ist ja auch hervorrufen, oder nicht, das weiß ich jetzt nicht.
Auf alle Fälle hat er einen großen Beitrag zur Menschheit geleistet.
Ja.
So wie wir mit unserem Podcast.
Genau. Und ich habe jetzt nur noch mal eine Frage an die, die wo sich jetzt manche Leute vielleicht stellen. Ist jetzt dieser bayerische Nobelpreisträger oder nicht?
Also ja.
Ich kann da sagen, dass er die Hälfte von seinem Leben in Bayern gewirkt hat und von seinem erwachsenen Leben den Großteil. Und dass er heute halt natürlich die Erfindung, weswegen er einen Nobelpreis gekriegt hat, in Würzburg gemacht hat.
Also das war jetzt gerade so mein Ansatz. Du kannst es jetzt, glaube ich, durch verschiedene Perspektiven anschauen. Er ist ja kein gebürtiger Bayer, aber er hat sein Erkenntnis, also seine Erkenntnis oder gewonnen in Würzburg, damit auf bayerischem Boden.
Aha.
Ich glaube, das kannst du so auslegen und so auslegen, bis du gerade passt.
Mhm.
Was dazu sagen?
Ich würde sagen, dass kein Paradebayer ist. Aber ich würde sagen, dass aus der Kraft Bayerns oder die Kraft Bayerns dort dazu beitragen hat, auf alle Fälle.
Und wenn es spitz auf Knopf geht, dann war es immer nur ein Preis.
Also wenn er keinen Nobelpreis gekriegt hätte, dann war es ein Preis gewesen.
Ja. Aber so ist er hier, Vorzeige-Bayer.
So ist er, Vorzeige-Bayer. Ah, wir sind ein Vorzeige-Bayern und als Vorzeige-Bayern Bringen wir jetzt was, oder?
Jetzt, genau. Machen wir.
Schorsch, bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten
Mal. Mich hat es wieder gefreut.
Ja, mir auch. Ich habe wieder viel gelernt.
Das gefreut mich. Gell? So soll es sein.
Habe also, ich Ehre. Servus, Mami.
Was sagt jetzt ihr? War das ein Bayer? Naja, vielleicht war es kein Bayer, aber ein bayerischer Nobelpreisträger. Wenn man sich einmal die Wissenschaftler so anschaut, da ist es ja selten so, dass da, wo einer geboren ist, dass er da dann auch bleibt und forscht und wo er dann einen Nobelpreis erringt, das ist ja oftmals noch was anderes. Also in jedem Fall würde ich sagen, dass er in Bayern einen Nobelpreis erforscht hat und dann dementsprechend auch durch die Forschung gekriegt hat. Also wer weiß, ohne Bayern hätte er es möglicherweise nicht geschafft. Ich hoffe, dass Ihnen die Folge wieder gut taugt hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.